deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg. Folge 14. Die Sozialistische Einheitspartei ist das Gebot der Stunde. Antifa und Kommunistische Partei in Freiburg.
Für meinen Vater war festgestanden, dass also die Antifaschisten waren, hier in Freiburg, es möglich machen müssen, mit der Besatzungsmacht in Kontakt zu kommen.
21. April 1945 in Freiburg. In der Herderner Höhe beim Hebsack hatte sich Inge Keller mit ihren Eltern und ihrem Bruder in Sicherheit gebracht und beobachtete von dort aus mit dem Feldstecher ihres Vaters den Einmarsch der französischen Truppen. Inge Keller und ihr Vater, der einzige kommunistische Bürgermeister in Freiburgs Geschichte, Urban Keller, waren aktiv beteiligt an der ersten politischen Organisation im Nachkriegsfreiburg, der sozialistischen, später antifaschistischen Aufbaugruppe. Lose Verbindungen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die vor Ort in Freiburg überleben konnten, hatte es zwar auch während des Nationalsozialismus gegeben. Aber die Kontaktaufnahme zur gerade eingerückten Armee war nicht einfach, denn nach wie vor galt das Kriegsrecht und niemand konnte wissen, wie sich die französischen Truppen gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung verhalten würden. Der Anlass, der dann schließlich dazu führte, dass sich 4 bis 5 Nazi-Gegner, unter anderem die Sozialdemokraten Eugen Schmalz, Franz Geiler, Paul André und der Kommunist Adolf Keller, zur französischen Kommandatur aufmachten, war kurios. Eugen Schmalz, ehemaliger Redakteur des SPD-Organs Volkswacht und der Onkel von Inge Keller, Adolf Keller, Kommunist, wurden auf der Straße von einem französischen Soldaten gestoppt und aufgefordert, die Bombenlöcher im Straßenbelag zuzuschütten.
Der Eugen Schmalz ist an dem, jetzt kann ich es nicht mehr genau sagen, ob am 22. oder am 23. mit dem Bruder meines Vaters, der war auch 7 Jahre gesessen und ist ungefähr gerade ein Jahr vorher entlassen worden. Der war im Emsland, im Moor. Die zwei sind Karlstraßen aufgelaufen miteinander. Also es durfte nicht mehr wie 3 Leute unterwegs sein. Und mein Onkel hat das Fahrrad gehabt und der andere ist gelaufen. Und da kamen sie an so eine Stelle, wo die Franzosen gestanden sind, wo da bewachten. Und die wollen dann nicht vorbeifahren. Da kommt ein Franzose auf sie zu, nimmt meinem Onkel das Fahrrad weg und drückt denen 2 Schiebe in die Hand, also Schaufel. Und bedeutet, dann soll ich die Löcher zumachen auf der Straße. Natürlich haben die mal miss zugemacht werden. Und die haben sich in dem Sinn auch nicht dort dagegen gesperrt. Aber die haben also eine Mordswut gehabt, dass ausgerechnet sie, die ja an den Löcher keineswegs irgendwie schuldig sind, müssen jetzt da mir nichts, dir nichts, die Löcher zumachen. Und womöglich, haben sie gesagt, gucken ihnen die Nazi noch irgendwo hinter der Scheibe zu, wie die sich da verbuckeln müssen. Gell? Und da haben die zwei also eine derartige Wut gekriegt, dass sie gerade verwischt worden sind. Und das war mit der Anlass, dass die sich noch gefunden haben. Die Solidinatio, die sind ja dafür auch schuldig. Gell? Und dann haben sie sich untereinander verständigt. Und
die derart entstandene sozialistische Aufbaugruppe wurde von den französischen Offizieren als vertrauenswürdig eingestuft, insbesondere von jenen Offizieren, die im französischen Widerstand, der Résistance und der Magie gekämpft hatten und in den deutschen Antinazis sozusagen Gleichgesinnte ausmachten. Mit ihren lokalen Kenntnissen konnten die Freiburger Antifaschisten bei der Wohnraumverteilung, Lebensmittelversorgung, der Entnazifizierung oder für die Wiederingangsetzung von Betrieben wertvolle Vorschläge zum Wiederaufbau liefern. Die französischen Militärs unterstützten diese Arbeit durch eine großzügige Handhabung des Versammlungsverbotes, durch Ausstellung von Sondergenehmigungen und durch Duldung der Benutzung eines Raumes in der Habsburger Straße 85 als zentrales Büro der antifaschistischen Aufbaugruppe, wie sie ab etwa Mai 45 hieß. Die Umbenennung von sozialistische in antifaschistische Aufbaugruppe symbolisiert die Erweiterung des Aktivistenkreises um Politiker aus dem kirchlichen und liberalen Umfeld. Geeint in der Gegnerschaft zum Nationalsozialismus entstanden in ähnlicher Form fast überall in Südbaden politisch breit gefächerte antifaschistische Ausschüsse und Komitees, sogenannte Antifas, die lange Zeit auch von den französischen Besatzungsbehörden eher gefördert denn behindert wurden, da sie einerseits als Schule der Demokratie geeignet schienen und andererseits als vorwiegend lokale Erscheinung wenig bedrohlich für die Interessen Frankreichs waren. Deshalb war es auch die im September 1945 nochmals umbenannte antifaschistische Arbeitsgemeinschaft, die in Freiburg die erste politische Versammlung demokratischer Vertreter nach 1933 durchführte. Am Sonntag, den 25. November 1945, sprachen im völlig überfüllten Gemeindesaal Maria Hilf in der Schützenallee Redner der christlichen Gruppierung, Christlich-Sozialen Volksunion, der Sozialdemokraten und der Kommunisten. Oberbürgermeister Hoffmann, seit November 1945 Nachfolger des gesundheitlich angeschlagenen, wie ohne politischen Rückhalt agierenden Max Keller, sprach in der Versammlung im Maria-Hilf-Gemeindesaal von der Antifa als Front der Demokratie, in der es Parteihader nicht mehr geben müsse. Doch bereits als der kommunistische Ex-Pfarrer Erwin Eckert an einer ganz Südbaden umfassenden Dachorganisation der Antifas arbeitete und er dabei anfänglich selbst das Wohlwollen des erzkonservativen Erzbischofs Gröber hinter sich wusste, war die Front der Demokratie am Bröckeln. Bei der Benennung des städtischen Beirats, eine Art Stadtrat, der den eingesetzten Bürgermeister unterstützen sollte, griff die französische Militärregierung im Juni und Oktober 1945 auf das Parteienspektrum und die Wahlergebnisse der Weimarer Republik zurück. Die antifaschistische Arbeitsgemeinschaft und der städtische Beirat dienten mehr und mehr nur noch als legale Austausch- und Abstimmungsplattform der sich formierenden, aber bis im Dezember 1945 von der Besatzungsmacht nicht geduldeten Parteien. Auf christlicher Seite hatte sich schon im Herbst 1945 eine neue, beide Konfessionen umfassende Verbindung abgezeichnet, während bis im Sommer 1946 bei den beiden Arbeiterparteien unklar blieb, ob sie sich zusammenschließen würden. So gaben die Sozialdemokraten bei ihrer ersten landesweiten Konferenz am 2. Dezember 1945 in Freiburg, damals noch illegal, in einem Entschluss
der Überzeugung Ausdruck, dass die Schaffung einer einheitlichen sozialistischen Partei, wie sie bis Mitte der Jahre des Ersten Weltkriegs bestand, unbedingt notwendig und durchaus möglich ist. Die Einheitsfrontbewegung von Sozialisten und Kommunisten in Baden hat ihre Grundlage in der guten Kameradschaft aus den Konzentrationslagern von Heuberg, Kieslau und Ankenburg und hat sich bei der Zusammenarbeit in der illegalen Widerstandsbewegung während der ganzen Hitlerzeit bewährt. Die gemeinsame Antinazi-Bewegung, wobei auch die ehrliche Zusammenarbeit mit Katholiken in den verschiedenen Städten in der antifaschistischen Bewegung zu unterstreichen ist, war getragen von einem elementaren Einheitswillen aller Genossen, die aktiv waren.
Schreibt im Juni 1946 ein Redakteur in der Erstausgabe des KP-Organs Der Neue Tag im Rückblick auf die Grundlage der Vereinigungsbestrebungen der linken Parteien in Baden. Die Uneinigkeit und Zerrissenheit der Arbeiterschaft, wie sie Franz Geiler bei der ersten Konferenz der Sozialdemokraten und der Kommunist Alfred Müller bei der ersten politischen Versammlung im Maria-Hilfsaal beschrieb, habe dem Faschismus entscheidend geholfen, die Macht an sich zu reißen und man wolle jetzt die richtige Lehre daraus ziehen. Die Kommunisten hatten sich in ihren neuen Leitlinien verabschiedet von ihrer revolutionären Politik in der Weimarer Republik, erklärten den Versuch, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, für falsch, forderten stattdessen eine parlamentarisch-demokratische Republik, in der die antifaschistischen demokratischen Parteien einen gemeinsamen Block bilden sollten. In einem Punkt ging die badische KP einen Schritt weiter als in den Vorgaben des KPD-Zentralkomitees. Nicht nur eine nochmalige Spaltung der Arbeiterklasse sollte verhindert werden, sondern beide Parteien sollten zu einer Einheitspartei verschmelzen.
Zur Rettung Deutschland sei die Kommunistische Partei bereit, ihren Namen zugunsten der sozialistischen Einheit aufzugeben.
Zitiert die Badische Zeitung im März 1946 aus einer Rede des KP-Landesvorsitzenden Erwin Eckert. Aufgegeben hatten ihren Traditionsnamen bereits die Sozialdemokraten, die bei ihrem Treffen am 1. Dezember 1945 eine
sozialistische Partei für alle Sozialisten zu gründen.
Dies war die Geburtsstunde der Sozialistischen Partei, SP, und der Beginn des sogenannten Badischen Sonderwegs, denn nirgendwo sonst im ehemaligen Reichsgebiet gründeten die Sozialdemokraten etwas anderes als eine sozialdemokratische Partei. Mit dieser sozialistischen Plattform glaubten die badischen Sozialdemokraten, die Gründung einer eigenständigen kommunistischen Partei überflüssig zu machen. Die hatte im Dezember 1945 allerdings schon feste Strukturen und war nicht bereit, in einer sozialdemokratisch vorgegebenen Partei aufzugehen. Langsam zeigten sich, wie schon bei der antifaschistischen Arbeitsgemeinschaft, die ersten Risse in der Einheitsfront, die vor allem durch die gemeinsame Leidenserfahrung in 12 Jahren Hitler-Diktatur getragen worden war. Denn die Konzepte des künftigen Deutschlands waren doch unterschiedlich und die Entwicklungen in den anderen Besatzungszonen trugen darüber hinaus dazu bei, altbekannte und neue Ängste auf beiden Seiten wieder keimen zu lassen. Hans Kaufmann, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Baden, über das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten.
Ich würde eher so sagen, sie haben sich natürlich gefürchtet, auf der einen Seite von den Kommunisten, obwohl das ja Kokolores war, wir hätten ja keine fremde Interesse zu vertreten gehabt, sondern wir hätten ja deutsche Konzeption gehabt aufgrund dessen. Deshalb haben wir auch gleich erklärt, die Situation ist nicht so, dass es möglich ist, dem Deutschen etwas auch nicht von unserer Seite aus, und dass gar keine Absichten bestehen, sondern wir suchen auch kein sozialistisches Deutschland im Moment, und da haben wir uns echt unterschieden von den Sozialdemokraten, die eigentlich dauernd von Sozialismus gesprochen haben, wobei noch nicht einmal die primitivste demokratische Struktur zustande gebracht war zu der Zeit. Und unsere Überzeugung war die, dass der Weg zur Änderung eigentlich nur kommt, indem eigentlich das breiteste Bündnis gesucht wird über den klassischen Charakter hinaus und über die Parteistruktur und Orientierung hinaus, wo alle zusammenarbeiten müssen, um aus der Scheiße rauszukommen. Ja.
Am 8. Februar 1946 erhielten die Badische Christlich-Soziale Volkspartei, die Kommunistische und die Sozialistische Partei die Parteizulassung durch die französischen Militärbehörden. Parteien waren zunächst nur als Landesorganisation zugelassen, die Teilnahme an überzonalen Treffen war untersagt, ebenso wie bis im Mai 1948 die Aufnahme des Wortes Deutschland in der Parteibezeichnung. Eine Woche später trat in Villingen die Sozialistische Partei zu ihrem ersten Parteitag zusammen und dort wurde erneut die organisatorische Vereinigung der Arbeiterparteien als notwendig erachtet. Allerdings...
Die Schaffung der Sozialistischen Einheitsfront ist aber an eine Voraussetzung gebunden. Die Deutsche Kommunistische Partei muss sich zur Erkenntnis durchringen, dass die Sozialisten eines jeden Landes ihre programmatischen Grundsätze und Aufgaben, die auf dem Weg zum gemeinsamen Endziel des Sozialismus liegen, völlig unabhängig von fremden Einflüssen bestimmen müssen.
Von Seiten der KP folgte eine offizielle Antwort, die die Bedenken eindeutig ausgeräumt zu haben schien, und so tagte am 7. März 1946 in Freiburg ein gemeinsamer Ausschuss der beiden Landesvorstände und herauskam folgende historische Entschließung.
Die Landesvorstände der Sozialistischen Partei und der Kommunistischen Partei Land Baden, der französischen Zone, bilden einen Ausschuss zur Beratung aller wichtigen Fragen des Aufbaus der neuen Demokratie und zur Vorbereitung der Vereinigung beider Parteien, die die Voraussetzung für den Sieg des Sozialismus ist.
Damit war der Höhepunkt und zugleich der Wendepunkt der Vereinigungsbestrebungen erreicht. Die KP machte dann zwar mit dem 28. April sogar noch einen konkreten Terminvorschlag für die Vereinigung und ließ im ganzen Land Unterschriften für die Sozialistische Einheitspartei sammeln, die Sozialdemokraten aber orientierten sich inzwischen bereits um. Der langjährige SPD-Stadtrat Rudolf Schieler, dessen Vater Fritz Schieler als einer von vier Sozialdemokraten die Vereinigungsentschließung vom März 1946 unterzeichnet hatte, über die Rückzugsgründe der SP.
Die Absicht, eine einheitlich organisierte Arbeitnehmerschaft in dieser sozialistischen Partei zu bewirken, dass diese Absicht schnell vergessen wurde, und zwar erstens, weil die Kommunisten ihre eigene Partei gegründet haben. Zweitens, weil sie auch überhaupt nicht die Absicht hatten, ohne Fremdbestimmung hier auszukommen. Das war die Bedingung der Sozialdemokraten, dass diese ehemaligen Kommunisten hier eben nicht fremdbestimmt hier tätig werden, sondern sich in einen demokratischen, organisierten Ablauf einfügen. Das ist also sehr schnell verflogen. Ich will aber noch eine persönliche Erinnerung in diesem Zusammenhang auch anbringen, nämlich eines schönen Abends im Frühjahr 1946. Wir wohnten damals in der Schillerstraße, da kam wirklich zu später Nachtstunde ein Mann da an, das war Günther Markscheffel, im Auftrag von Kurt Schumacher aus Hannover. Der war der Zonenbeauftragte für die Parteiführung in Hannover. Und dieser Günther Markscheffel hat die führenden Sozialdemokraten in Freiburg, eben meinen Vater und den Franz Geiler und Philipp Matzow und so weiter, aufgesucht und hat dringend davor gewarnt, vor diesem Experiment, und hat auch die Erfahrungen beigebracht, die man vorher gar nicht hatte und die man auch gar nicht gewinnen konnte, weil man gar nicht nach Hannover oder sonst wohin reisen durfte. Hat dringend davor gewarnt, dieses Experiment weiterzuverfolgen.
Und wenn ich das Wort Schumacher eben sage, dann sage ich natürlich, das war das antikommunistische Konzept, wo die hiesigen Leute, die den Weg mit sozialistischer Partei gesucht haben, ein ehrlicher, mit Sicherheit, absoluter Sicherheit, von den meisten, auch konservativen Sozialdemokraten, ein ehrliches Angebot.
Franz Geiler war dann relativ schnell entschlossen, dieses Experiment abzublasen. Und Philipp Matzloff hat sich dann und auch die anderen dann damit einverstanden erklärt.
Mit dem Namen Schumacher wird eigentlich alles gesagt.
Der einheitsfeindliche, antikommunistische Schumacherkurs, wie ihn Hans Kaufmann, KP-Mitbegründer 1945, bezeichnet, war aber nur ein Grund für das Nichtzustandekommen einer vereinigten Arbeiterpartei in Baden. Auch die französische Militärregierung und ihre neuen Besatzungsoffiziere befanden sich zunehmend in Konflikt, insbesondere mit den kommunistischen Aktivitäten. Mitte März 1946 gaben die Sozialdemokraten in der amerikanischen Nachbarzone in Nordwürttemberg-Nordbaden die Ablehnung einer Vereinigung mit der dortigen KP bekannt. Und die Verhaftungen und Prozesse gegen SPD-Funktionäre in der sowjetischen Besatzungszone, die im Vorfeld des dortigen Vereinigungsparteitags im April 1946 bekannt wurden, trugen auch nicht gerade zur Vertrauensbildung vor Ort in Freiburg bei. Die alten Vorbehalte, die Erinnerungen an die gegenseitigen heftigen Kämpfe in den Tagen der Weimarer Republik kamen bei dem einen Kommunisten und dem anderen Sozialdemokraten wieder hoch. Der auch in der Hitlerzeit kräftig gepflegte Antikommunismus gewann schneller als erwartet wieder an Boden und darüber hinaus reichte die Berufung auf die antifaschistische Vergangenheit allein nicht aus, um die ideologischen Unterschiede zu überbrücken. Hans Kaufmann:
Obwohl wir die konsequenteste Vertreter eigentlich der Aktionseinheit und der gemeinsamen sozialistischen Partei waren, waren wir der Meinung von Haus aus, im Gegensatz zur SPD, bevor man sich vereinigt, muss man sich abgrenzen. Wir wollten also nicht irgendwie faule Kompromisse zustande zu bringen, die nicht haltbar sind. Wir wollten ja nicht irgendwie eine Partei gründen. Die bürgerliche Parteien gab es ja genug. Wir wollten eine konsequente Arbeiterpartei gründen. Und wir waren auch der Überzeugung, dass es möglich sein muss, eine sozialistische Partei auf marxistischer Basis zustande zu bringen. Und da muss man natürlich sagen, da waren die Widersprüche, die vorhanden waren, auch in sozialistischen Kreisen viel zu groß, um eigentlich darüber hinwegtäuschen zu können, Einheit zu verkünden, die nicht fundiert ist.
Unsere Herren, wer Sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern, denn solange Sie uns entzweien, bleiben Sie doch unsere Herren.
Die Sozialistische Partei, die noch im November 1946 ihren alten Traditionsnamen erhalten sollte, konstatierte Mitte Juni 1946, dass
die notwendigen Voraussetzungen einer Vereinigung nicht gegeben sind
und schlossen daher auch Wahlbündnisse für die im Herbst stattfindenden ersten Wahlen aus. Auf lokaler Ebene kam es dann doch vereinzelt zu Zweck- und Wahlbündnissen, vor allem im Bodenseeraum, dem eigentlichen Zentrum der Einigungsbestrebungen. Im Freiburger Stadtrat, als auch im Badischen Landtag, im historischen Kaufhaus gab es an inhaltlichen Punkten gemeinsame Allianzen. Die Kommunistische Partei Badens und Freiburg ging und wurde in die politische Isolation gegangen. Die KP sah sich einer massiven antikommunistischen Welle ausgesetzt, auf der schon im Landtagswahlkampf 1947 die BCSV, der CDU-Vorläufer in Baden, erfolgreich zu schwimmen wusste. Von nun an, wieder in die Ecke gestellt, waren die Kommunisten gezwungen, sich gegen Verleumdungen, Diffamierungen zur Wehr zu setzen. Sie konterten selbst mit Gegenattacken und richteten sich auf eine lange Zeit prinzipieller Opposition ein. Dass Ereignisse in der sowjetischen Besatzungszone, die zur plumpen antikommunistischen Agitation missbraucht wurden, allerdings immer wieder unkritisch verteidigt wurden, drängte die KP weiter ins Abseits. Die Parteibasis in Freiburg 1946 mit ca. 400 Mitgliedern noch fast genauso stark wie die SP und im Vergleich zu den anderen Parteien, die mit den meisten jungen Leuten, verbreiterte sich unter diesem Druck nur geringfügig. Im Frühjahr 1948 untersagte zum Beispiel der katholische Stiftungsrat der Pfarrei Maria Hilf die Benutzung ihres Saales durch die KP, da ihre Zielsetzung Christentum und kirchenfeindlich sei. Im selben Jahr wurde das Erscheinen des KP-Organs Unser Tag für 2 Wochen verboten. Eines der krassesten Beispiele für den Versuch, die KP zu desavouieren, war die Unterschiebung einer Bestellung von 100 Kilogramm Sprengstoff, die die Geschäftsstelle in Freiburg angefordert haben solle. Die Untersuchung nach den Drahtziehern dieser Aktion führte die KP schließlich zum amerikanischen Geheimdienst CIA. Während das Abhören des Parteibüros in der Schwarzwaldstraße 2, gleichzeitig die Wohnung von Hans Kaufmann, zum Beispiel durch Anbohren der Decke, von der Sûreté, dem französischen Geheimdienst, in Auftrag gegeben wurde. Bei den ersten freien Wahlen nach 1945, den Wahlen zum Freiburger Gemeinderat im September 1946, erhielt die KP für sie enttäuschende 8,8% der Stimmen. 3 Kommunisten waren damit im Stadtrat vertreten. Nach den Wahlen 1948 hatte die Kommunistische Partei nur noch einen Sitz. Die Chance, ein neues antifaschistisches Deutschland nach 1945 aufzubauen, war, so sie überhaupt je bestand, endgültig vorbei. Die Partei der erbittertsten Widersacher des Hitlerfaschismus, die nach dem Untergang des Dritten Reichs wie moralische Sieger angesehen wurden, diese Partei verschwand in der parlamentarischen Versenkung und wurde nicht nur durch Fremdeinwirkung politisch isoliert. Das Ende? Kommunisten, die wie der Freiburger Jakob Treffeisen 10 Jahre in Konzentrationslagern zubringen mussten, wurden mit Berufsverbot belegt. Und schließlich 1956 wurde die Kommunistische Partei in Deutschland verboten.